Wenn ich huste, das mache ich nicht extra, gell? Und, aber es kann passieren. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 3. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Herr Jesus, wir wollen dich gerne sehen, du unser Heiland, unsere Hoffnung, unser Licht und unser Leben. Wir wollen sehen, wie du dich in diese Welt kniest, in unser Leben, uns zu dienen und aufzuhelfen und zu dir zu tragen, durch alles Dunkel und alle Katastrophen und alles, was ist, hindurch. Wir wollen dich ehren als unseren Herrn, Heiland, König. Danke für dein Wort. Öffne es uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich denke, ihr wisst jetzt ja Bescheid. Wer war noch gleich Lysanias? Und wer regierte über Iturea und Trachonitis? Und wo liegt Abilene eigentlich? Ich gebe zu, dass auch sehr ernste Bibelleser, die sonst alles wissen, hier etwas unsicher werden können. Man kann sich auch beim Vorlesen bei diesen komplizierten Namen schon mal verheddern. Und wir übersehen leicht, wie viel Action hinter diesen Namen und Orten liegt. Vor allem aber macht uns die Bibel immer wieder deutlich, dass es in dem, was sie uns berichtet, nicht um ausgedachte Dinge aus dem Reich der Ideen geht, sondern um echte Geschichte, um historische Personen, um echte Orte und vor allem um unser Leben. Da werden große Namen genannt: Kaiser Tiberius, der Gouverneur Pontius Pilatus, den kennen wir gut, weil wir dürfen seinen Namen jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis aufsagen. Und dann auch noch Herodes, Philippus und Lysanias als Landesherren. Die hohen Priester Hannas und Kaiphas. Und mit den großen Namen sind wichtige Orte verbunden. Rom, die Hauptstadt der Welt. Dort saß gerade Tiberius auf dem Thron Jerusalem, die Hauptstadt Israels. Der Tempel mit seinen hohen Priestern als Zentrum des weltweiten Judentums. Und das alles ist nur die Kulisse. Das alles ist nur der Hintergrund. Denn Gott benutzt keinen dieser großen Namen, um seine Botschaft weiterzusagen, sondern er beauftragt einen doch etwas ungewöhnlichen Mann namens Johannes, wir können auch sagen Hans, der Hans aus der Wüste, Hans der Täufer, aber mit dem Hintergrund und der Kulisse, da wissen wir nun, dass das Ganze im Jahr 29 unserer Zeitrechnung, also nach Christus, passierte. Jesus war damals ein erwachsener Mann, etwa 33, 34 Jahre alt. Jetzt müsstet ihr stutzen und kurz nachrechnen und sagen und euch melden und sagen, das kann doch gar nicht gehen. Doch, das kann gehen, weil sich der Mönch, der viele Jahrhunderte später unsere Zeitrechnung erfunden hat, das war eine große Leistung, der hat sich ein wenig verrechnet, sodass Jesus vor Christi Geburt zur Welt gekommen ist. Das kann schon mal passieren. Also Jesus war ungefähr 33, 34 Jahre alt. Er war Zimmermann und er stand mitten im Leben. Aber wieso dieser große Rahmen? Warum diese Genauigkeit von Lukas? Nun, so wie bei der Geburt Jesu macht uns Lukas die weltgeschichtliche Bedeutung der Ereignisse deutlich. Hier am Jordan in der Wüste, da wird wirklich Weltgeschichte geschrieben. Immerhin endet das Zitat aus dem Prophetenbuch Jesaja mit dem Satz: Alle Welt, alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Aber Gott benutzt dafür nicht die wichtigen Orte, Rom, oder das hätte schon sein müssen. Und um die wichtigste Aktion der Weltgeschichte vorzubereiten, sondern eine Wüste im Winkel der Welt, einem unbedeutenden Winkel, das ist der Schauplatz. Aber wenn Menschen zur Buße gerufen werden, dann wird Geschichte geschrieben. Wenn ein Mensch umkehrt, hat das Auswirkungen weit über diesen Menschen hinaus, bei jedem Menschen, der umkehrt. Immer hat Gottes Reich über Menschen, die umgekehrt sind, Buße getan haben, in diese Welt hineingewirkt. Das war das Erste. Da geht es eben um Namen und Orte und Zeiten. Und wir? Wo sind wir da? Gibt es auch für uns den richtigen Zeitpunkt und Ort, wo Gott redet und uns auf den Weg bringt? Uwe hat das eben schon gesagt, Gott sei Dank, müssen wir diesen Zeitpunkt nicht setzen und ermöglichen. Gott setzt ihn. Er sitzt im Regiment. Er schafft uns den Raum zur Buße. Wir müssen nur hören und folgen. Nun das Zweite, da geht es um den Boten und seine Botschaft. In der Adventszeit geht es um ein paar wichtige Geschichten. Geschichten auch, Personen. Da ist heute eben am dritten Advent Johannes der Täufer und nächsten Sonntag ist es Maria, die Mutter Jesu. Hier nun Johannes der Täufer. Er gehört in die Adventszeit zentral hinein, obwohl er keinen roten Nikolausmantel trägt, sondern einen braunen Kamelhaarmantel. Johannes isst auch keine Lebkuchen und kein Marzipan, so hat etwas gewöhnungsbedürftige Ernährungsgewohnheiten. Er isst Heuschrecken mit wildem Honig. Johannes schmückt auch keinen Weihnachtsbaum, sondern er predigt, dass die Axt dem Baum schon an die Wurzel gelegt ist. Johannes säuselt nicht alle Jahre wieder, kommt das Christuskind auf die Erde nieder. Er singt, er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihn flucht. Er hat keinen Knaben im lockigen Haar vor Augen, sondern das Opferlamm Gottes, das für unsere Schuld stirbt. Seht da das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das ist Johannes. Johannes verführt nicht mit eingängigen Werbebotschaften, sondern er sagt, da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Stellen Sie sich vor, irgendein Pfarrer heute würde solche Töne anschlagen. Der würde doch gleich von einem Shitstorm hinweggeblasen. Der bekäme zu hören, was du da sagst, ist keine Frohbotschaft und Evangelium heißt doch gute Nachricht, sondern eine Drohbotschaft. Du betreibst das Geschäft mit der Angst. Mit seiner Art zu predigen wäre er in unserer Kirche hochkant rausgeflogen. In schwierigen Zeiten wie den unseren kann man Kirchensteuerzahler nicht auch noch mit Publikumsbeschimpfung vergraulen. Aber erstaunlicherweise kamen die Leute scharenweise zu diesem ungehobelten Kerl. Die nahmen weite Wege und Unannehmlichkeiten in Kauf. Warum? Was suchten die bei ihm? Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass im jüdischen Volk eine starke Erwartung lebendig war. Sicherlich nicht bei allen, aber immer noch bei einer ganzen Menge Menschen. Die starke Erwartung und das Wissen darum, dass Gott doch noch einmal eingreifen muss. Und auch wir leben ja in einer doch ziemlich katastrophalen Lage der Welt. In Israel war die Lage schwierig, aber viele wussten noch, Gott wird noch einmal eingreifen. Das hat er doch versprochen. Die Menschen, die zu Johannes kamen, um sich taufen zu lassen, die wussten noch mehr. Die wussten, die Probleme liegen nicht nur allgemein bei irgendwelchen Königen, Kaisern, Politikern oder irgendjemandem, sondern die liegen bei jedem Einzelnen, die liegen auch bei mir. Das waren Leute, die den Schatten ihrer Schuld spürten. Die wollten nicht mehr weiter wursteln, belastet, ohne Perspektive, ohne geklärtes Verhältnis zu Gott. Ohne Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Neuanfangen ist eine tolle Sache. Wer neu anfangen kann, den Schmutz auskehrt, aufräumen im Leben, neu anfangen mit Gott, das ist eine tolle Sache. Die Leute hatten gehört, was Johannes da draußen predigt. Gott will neu anfangen mit euch. Die Bibel nennt so einen Neuanfang mit Gott Bekehrung und die Erneuerung des Lebens Buße. Bei einer Umfrage wären sicherlich ganz unterschiedliche Beweggründe bei den Leuten aufgetaucht, warum die Leute hier nun zu Bruder Johannes kamen. Und eigentlich konnte Johannes sich ja freuen, dass er mit seiner Veranstaltung so großen Zuspruch fand. Aber Johannes ist ein bisschen merkwürdig. Dem kommt dieser Andrang verdächtig vor. Er befürchtet eine Tauf- und Bekehrungswelle ohne Folgen. Er befürchtet, die Leute holen sich hier bei mir die Taufe ab wie eine Schluckimpfung und denken, sie seien damit auf der sicheren Seite. Nein, sagt Johannes, so geht das nicht. Oder erwartet ihr eine Umkehr ohne Folgen? Warum seid ihr hier? Wollt ihr einen Neuanfang so billig? Wir ahnen wohl, dass unser Leben tiefer verkehrt und krank ist, als dass es durch ein paar christliche Gewohnheiten geheilt werden könnte und am Eigenabend in die Kirche. Als ich eben das Loch gesehen habe, ich muss gestehen, ich bin so ahnungslos, ich habe davon noch nie gewusst, ich habe es auch noch nie gesehen, muss das zu Hause auch mal googeln, kann einem schon bekannt vorkommen aus dem eigenen Leben, dass es nicht weitergeht mit der Baustelle des Lebens. Nun, ich spare mir hier die Publikumsbeschimpfung, das ist nicht so meine Gabe, aber ich weiß mit Johannes um das Gericht Gottes und ich weiß mit Johannes um unsere und meine Verlorenheit. Gott interessiert keine christlichen Zierleisten, sondern wer ich bin. Wer ich vor ihm bin. Wie ist unser Herz beschaffen? Die Mitte unseres Lebens, also da, wo die Entscheidungen fallen. Wer hat da das Sagen? Heißt es da, mein Wille geschehe? Oder heißt es, wie im Vaterunser, dein Wille geschehe? Kann man sich ja schon mal vertun, da sagt man beim Aufsagen des Vaterunser schon mal das, was man von Natur aus eigentlich sagen würde. Mein Wille geschehe. Ja, was sagen wir? Johannes predigt den Zorn Gottes, den heiligen Gott, der Gehorsam verlangt und der das Böse bestraft. Es gefällt mir auch nicht. Und wir werfen vielleicht ein, das stimmt doch gar nicht. Gott ist doch Liebe und voll Erbarmen und da gibt es doch Gnade und all das. In der Tat, Gott ist Liebe und zugleich ist er der Heilige, der jede Art von Unrecht hasst. Wie passt das zusammen? Gott hat sich selber schwer getan, das zusammenzubringen, seine Liebe und seinen heiligen Zorn. Und das war sein Kreuz. Das war sein Leiden und Sterben, das zusammenzubringen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben, schreibt Paulus. Liebe und gerechter Zorn. Jesus bringt das Leidend und Sterben zusammen. Und es beginnt mit der Geburt in diese schwierige Welt, wo er sich hineinkniet in unser Leben. Adventszeit ist Vorbereitungszeit, Umkehrzeit. In Jesus fängt Gott neu mit uns an. Wer diesen Neuanfang wagt und an Jesus glaubt, der ist auf Gottes Seite. Und nun kommt drittens noch eine richtige Frage. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel und er wird seine Tenne fegen und er wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Soweit der Predigttext. Die Frage: Was sollen wir tun? Und diese Frage ist schon die erste Antwort. Denn so fragen Menschen, die umgekehrt sind, die neu angefangen haben. Und das ist die erste Antwort. Umkehren. Und das ist die beste Frage, die wir stellen können. Es ist die Frage nach dem Willen Gottes. Was will Gott von mir? Was ist der Wille Gottes? Vielleicht ist uns aufgefallen, was Johannes nicht sagt. Er sagt nicht: Verlasst diese böse Welt. Er ruft die Menschen nicht aus ihren Verhältnissen und Berufen heraus. Zöllner können Zöllner bleiben, Soldaten können Soldaten bleiben, solche, die zwei Hemden haben, also die Reichen der damaligen Zeit, die müssen nicht alles verkaufen, Geschäftsleute bleiben Geschäftsleute, Bauern bleiben Bauern, Beamte bleiben Beamte. Aber was sollen sie tun? Und nun kommen keine großen Programme, keine steilen Forderungen. Was Johannes hier vorschlägt, ist verblüffend simpel. Man könnte sich verwundert fragen: Warum macht er vorher solchen Wind? Und dann kommen nur so schlichte Weisungen. Gerechtigkeit sollen die Umgekehrten leben, mit anderen teilen, kein Unrecht tun, denn Gott hasst Unrecht. Global denken, lokal handeln, wie sollen wir denn auch sonst handeln, wenn nicht in kleiner Münze in unserem Alltag? Da soll sich die Umkehr bewähren. Darf die Adventszeit in unsere Lebensgewohnheiten eingreifen, Veränderungen bringen, in unseren Umgang mit Geld, unserer Zeiteinteilung, unseren Beziehungen? Wir müssen übrigens nicht alles tun, was andere Menschen von uns erwarten. Ja, manchmal müssen wir sagen und tun, was unseren lieben Nächsten überhaupt nicht gefällt. So kompliziert kann das Leben sein. Aber Egozentrik, der Tanz um das goldene Ich, um unser Wohlergehen, das darf aufhören. Da darf Großzügigkeit einkehren in unser Leben. Wir haben einen großzügigen Gott und niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Unser Leben darf Früchte tragen. Es darf mehr sein, als dass wir es nur angenehm über die Bühne dieser Welt tragen. Unser Leben muss mehr sein. Advent bringt Verunsicherung mit sich, wenn wir uns die Frage nach dem Willen Gottes stellen und uns dem aussetzen. Da kommt schon Verunsicherung in unser Leben. Bin ich hier richtig? Bei Johannes wurde eine Erweckung daraus. Eine Erweckung ist immer unbegreifliche Gnade. Und ich sehe sie leider bei uns nicht um die Ecke stehen. Erweckung ist niemals das Ergebnis unserer Leistungen. Und dürfen wir uns hinreißen lassen in diese erweckliche Adventsbewegung, dann ist das, was Gott will. Dass wir uns hineinziehen lassen in diese Adventsbewegung. Und die heißt, alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Auch an uns und in unserem Leben darf er erfahrbar werden. Das ist ein wunderbarer Auftrag. Amen.